Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Die Frage ist, wie gehst du mit Arbeitsunfällen um? Wie arbeitet ihr Arbeitsunfälle auf? Wie gut ist die Fehlerkultur? Wie analysiert ihr? Wie geht ihr vor? Das sind die Fragen, die wir uns heute hier in dieser neuen Wandelwerker-Podcast-Folge einmal anschauen werden. Mein Name ist Stefan. Ich bin Geschäftsführer der Wandelwerk Consulting GmbH aus Wuppertal und zusammen mit unserem knapp 20-köpfigen Team unterstützen wir mittelständische Unternehmen und Konzerne dabei, die Sicherheitskultur systematisch weiterzuentwickeln und dadurch ja nachhaltig Arbeitsunfälle und unsichere Situationen zu reduzieren. Mit dabei ist heute wieder die Anna. Herzlich willkommen.
Hallo, auch von meiner Seite. Ja, mein Name ist Anna Ganske, ebenfalls Geschäftsführerin hier im Unternehmen Wandelwerker. Und die Unfallanalyse ist ja ein Thema, was, glaube ich, jede Fachkraft für Arbeitssicherheit was zu sagen kann. Als Fachkraft für Arbeitssicherheit haben wir grundlegend die Aufgabe, eben auch Ereignisse zu analysieren, zu bewerten und dann zu schauen, Mensch, wie können wir das im nächsten Schritt verhindern? Und ich bin mir sicher, dass jeder, der jetzt hier zuhört, als SIFA, vielleicht sogar als SIBE, auch schon mal Unfallanalysen gesehen hat, die waren gar nicht so schlecht, also die waren gut, ne? Und auch schon mal Unfallanalysen gemacht hat oder mitbekommen hat, wo man dann so daraus geht, denkt, das hätte man sich auch sparen können. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Und wir wollen heute mal drüber sprechen, was macht eine gute Unfallanalyse aus und was sind vielleicht auch No-Gos, insbesondere mit dem Blick auf eine Kulturstufe 3, ne, in der Entwicklung. Ich finde, wir sollten einmal anfangen, wie sieht denn eigentlich so grundsätzlich der Prozess in den Unternehmen aus? Ne? Das ist etwas, was heute an vielen Stellen gar nicht eindeutig beschrieben ist, ne, sondern es gibt one fits all. Das heißt, es gibt ein Standardblatt für alle Unfälle und alle Ereignisse. Und das, finde ich, wird dem auch nicht gerecht. Ne? Das führt nämlich dazu, dass für jeden Schnitt am Finger, sag ich mal, direkt eine moderierte, riesige Analyse mit 5 Parteien durchgeführt wird oder 5 Funktionen durchgeführt werden muss. Und dann ist auch wieder klar, dass dann Führungskräfte rausgehen und sagen, ey, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Warum soll ich denn jetzt hier für einen Schnitt am Finger 5 Seiten Papier ausfüllen, wenn das etwas ist, was doch eigentlich klar ist, wie das passiert ist und das wahrscheinlich auch schon jedem passiert ist. Und auf der anderen Seite eben, wie gehen wir dann mit Unfällen um, die schwerer waren oder schwer waren und auch mit solchen wie bei Nahunfällen, die aber ein hohes Potenzial haben, wo zwar nichts passiert ist, ne, aber die einfach ein hohes Potenzial haben. Und da brauchst du dann aus meiner Sicht eben ein bisschen mehr als nur eine Unfallanalyse, die beispielsweise durch die Führungskräfte gemacht wird, sondern da brauchen wir dann aus meiner Sicht eben auch eine gute, moderierte Analyse. Und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber häufig ist dieser Prozess dazu oftmals schon gar nicht definiert. Wann machen wir was und wie wird es kommuniziert?
Ja, so ja auch. Also das, ist, was man schon sieht, ist, es sind, glaube ich, die meisten bemüht, etwas zu tun. Mhm. Das kann man, glaube ich, nicht abschreiben. Also gerade die Fachabteilung, zum Glück ist das so. Aber so richtige Prozesse und auch dann auch abgestimmt, was du schon sagtest gerade, dass ich halt nicht alles gleich mache, sondern wirklich überlege, wo macht es Sinn, mehr Ressourcen zu binden bei Hypertension-Ereignissen. Also wo bringe ich wirklich mehr Energie rein, wo muss ich es umfassender machen und wo ist es vielleicht einfach doch das Gespräch Führungskraft-Mitarbeiter einfach, wenn sich jemand an einem Karton zum Beispiel den Finger geschnitten hat. Also jetzt wirklich mal zu überlegen, was ist die Verhältnismäßigkeit, damit niemand sofort abgeschreckt und sagt, übertreib doch. Ja. Weil wenn das Gefühl ja schon im Raum steht, die übertreiben, weil es beim Karton einen riesen Aufmarsch gibt an Leuten, an Zeit, die investiert sein muss, dann ist da schon die Einstellung auch unbewusst da, ja, egal was kommt, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja. Naja, das auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, den man vielleicht nochmal, bevor wir jetzt schon mal zu der Art und Weise der Umsetzung gehen, der Klassifizierung, ist, glaube ich, die Voraussetzung, die da ist. Also die Voraussetzung, dass wir überhaupt mal ehrlich darüber sprechen, was überhaupt passiert ist. Hm. Ich erinnere mich an ein gutes Beispiel aus der eigenen Erfahrung auch. hat ein Mitarbeiter, das hat quasi, also das war niemand da, war alleine an der Stelle kurz, hat quasi eine Rohrleitung aufgemacht, die eigentlich leer sein sollte, die war aber nicht leer, weil auch hier das, der Erlaubnisschein nicht ordentlich genutzt worden ist. Dann ist ihm quasi Ammoniak ins Auge gekommen. Mhm. Und nachdem es erst hieß, die Brille war auf, ja, hat man dann geschaut und kann er nicht sein. Und hat dann festgestellt, selbst wenn die Brille auf gewesen wäre, war das die falsche PSA. Mhm. Weil quasi Vorgabe war, da hing auch direkt daneben die Betriebsanweisung sogar. Und eine Einweisung hat auch stattgefunden durch die, durch den Produktionsleiter an der Stelle, dass ein Schutzschild getragen werden muss. Mhm. Das hat mich bei mir so eingebrannt, weil die Nachbereitung mit der Führungskraft des Mitarbeiters lief dann so ab, dass er sagte, er würde nicht glauben, dass dieses Schutzschild, was er getragen hätte müssen, dafür gesorgt hat, dass dieser Gefahrstoff ins Auge geht. Und dann sind wir vor Ort gegangen, haben uns das Ganze angeschaut und hat er ernsthaft das Ding aufgesetzt und hat seinen Finger durchgebohrt, von unten so. Er sagt, sehen Sie, hier kommt auch Gefahrstoff durch.
Von unten. Quasi quer geschossen.
Ja, von unten rein gebohrt. Also es war schon mit Hochheben.
Über Bande vom Boden.
Ja, was schon klar war, hier geht es gar nicht um die Sache, hier geht es eigentlich nur darum, den Mitarbeiter zu schützen auch.
Ja.
Ja, oder was auch immer der Gedanke war dahinter. Ja. Aber auch hier ist der wichtige Punkt, worauf ich hinaus wäre. Wir müssen schon, wenn wir Unfälle nachbereiten wollen, ordentlich nachbereiten wollen, braucht es halt auch eine entsprechende Fehlerkultur.
Ja.
Also eben nicht der Verunfallte unter Umständen nur die halbe Wahrheit sagt und dann noch die Führungskraft dazukommt und das nochmal ans Lächerlicht zieht, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Weil das ist halt der Tod von jeder Analyse, die du haben kannst.
Ja. Und das erleben wir ja super oft, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Unfallanalysen nicht nur auch selber mitgemacht, sondern auch von Kunden, wo es dann immer heißt, ja, der hat die Brille getragen, angeblich. Und dann ist aber der Span irgendwie von oben, von der Seite, ganz komisch reingeflogen, obwohl das eigentlich eine dicht schließende Brille war. Wir haben das ja ganz, ganz oft und ich glaube, jetzt kann man sagen, ja, wir sind ja mittlerweile, gehen wir ja offen damit um. Aber am Ende des Tages, so wie es heute ist, hat das ja schon auch was mit uns zu tun, vielleicht auch früher zu tun. Wie haben wir denn früher Unfallanalysen gemacht? Ne? Haben wir die so offen gemacht, gesagt, wir wollen wissen, warum es passiert ist, wie wir es verändern können? Also mit dem Gedanken des Learnings. Ne? Oder war das, und das ist eben vielleicht, glaube ich, schon in vielen Köpfen auch noch drin, geht es hier schon darum, wer hat sich an die Regeln gehalten oder wer nicht? Und wen kann ich im Zweifelsfall abmahnen, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat? Ja. Ich glaube, das ist schon in vielen, vielen Köpfen noch drin. Und was dann dazu führt, dass eben schon, ich will nicht sagen, wissentlich und willentlich gelogen wird, ne, aber zum Schutz der eigenen Person vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt wird in den Unfallanalysen.
Wenn du sagst, dass die Frage im Raum steht, ist es abmahnwürdig?
Mhm.
Ja, das ist natürlich dann der jetzt aufgefallen ist, ist ja meistens schon etwas Schwereres gewesen.
Ne?
Also gerade wenn die Unternehmenskultur ja aussagt, der erste nach dem Unfall, die erste Frage, ist es abmahnwürdig? Ja, dann werden es natürlich auch die Unternehmen sein, die oftmals auch mit schönen Schildern an der Straße rühmen, dass sie 1000 Tage unfallfrei sind, ja, oder ähnliches. Aber eigentlich ist es nämlich gar nicht, weil nun keiner was meldet. Ja, aber da stecken ja noch viele gedanklich fest.
Ja, ich glaube, das ist schon ein Glaubenssatz.
Ja, und ich glaube auch, dass die oftmals gar nicht wissen, dass es anders geht. Das erleben wir ja auch, ja. Also die stecken ja in ihren Denkmuster fest, wir müssen über Kontrolle gehen, müssen ja quasi diese Abmahnkultur, das Abmahnen nutzen. So, und dadurch passiert natürlich Folgendes, wir entweder meldet niemand was und wenn es jemanden gibt, der es nicht vermeiden kann zu melden, dann ist die Wahrheit dann vielleicht nicht immer zu 100%
gegeben. Ja. Und ich glaube aber, dass selbst, also wir haben ja viele Unternehmen, die heute nicht mehr die ganze Zeit abmahnen, ne, für unsicheres Verhalten, ne, Gott sei Dank. Und ich glaube aber, auch selbst wenn das im Unternehmen bekannt ist, dass das eigentlich nicht der Weg ist, den man gemeinsam geht, ne, abzumahnen bei unsicherem Verhalten, ich glaube trotzdem ist das in den Köpfen des Verunfallten mit drin. Ich habe mich nicht an die Regeln gehalten, was könnte theoretisch passieren, ohne mal davon abgesehen, ne, dass das dann passiert. Ich glaube, das steckt schon da drin. Ne? Und dann sage ich lieber, ich habe die Brille getragen, keine Ahnung, wie der Spann da durchgekommen ist, als zu sagen, nee, ich habe sie einfach nicht getragen.
Ja, gut, du musst ja sehen, also wenn jahrelang so gearbeitet worden ist, dass es Konsequenzen gab und es auch Härtefälle gab, dann brauchst du ja Jahre, um es aus dem Kopf rauszukriegen.
Ja, das auf jeden Fall.
Das erleben wir auch im Assessment. Also wenn du die Leute im Assessment befragst, und das ist heute gar nicht mehr der Fall vielleicht, war aber vor 2-3 Jahren so, dann schildern geht es erstmal so, dass du glaubst, es wäre immer noch so. Und dann hakst du ein bisschen mehr nach, ne, wenn du ziemlich mit Fragen arbeitest. Das kommt eigentlich raus, ach nee, 3 Jahre nicht mehr so. Aber es ist trotzdem im Kopf so vorhanden. dass sie glauben, immer noch, das könnte ja passieren.
Ja.
Und das ist aber der große Punkt. Und das ist nochmal vielleicht ein bisschen Abfall vom eigentlichen Thema heute, aber wenn ich was wegnehme und ich gehe auf einen guten Weg und gehe weg von diesen Abmahnen, die ja manche Berater empfohlen haben früher, so, dann gehe ich davon weg, dann muss ich es auch gut vermarkten, weil ich muss ja irgendwie klar machen, dass es eben nicht mehr so ist.
Ja.
Einfach nur ändern, nicht mehr so machen, in den Köpfen ist trotzdem vorhanden.
Ja, stimmt. Ja, was auf jeden Fall auch helfen kann, gerade in solchen so ein bisschen vielleicht auch verzwickten Situationen, ist, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, und zwar in zwei Einzelinterviews, auch zur Unfallanalyse. Ne? In einer Gruppe sich zu öffnen, in so einer auch moderierten Unfallanalyse ist oft gar nicht so leicht. Und gerade wenn wir vielleicht auch mal Unfallanalysen haben, wo wir sehr, sehr unterschiedliche, wir haben immer mehrere Faktoren, ne, aber auch einfach mehrere Situationen und Faktoren dazu geführt haben, wie Erlaubnissteinverfahren, wie Fremdfirma, wie besondere Arbeitssituationen, ne, dann auch im Zweifelsfall vorab der Unfallanalyse Einzelinterviews zu machen, um das Ganze auch nochmal ein bisschen anders zu begleiten und auch für die Beteiligten so ein bisschen auch einen Raum nochmal einzuräumen, ne, um das aus ihrer Perspektive zu schildern. Da habe ich auch mal gute Erfahrungen mitgemacht. Also zum Beispiel eine Variante, ne, wie man auch damit umgehen kann, wenn man weiß, wir sind auf dem Weg der guten Fehlerkultur, aber es dauert noch, bis es in den Köpfen angekommen ist. Ja. Dann ein Punkt, der mir beim Thema Unfallanalysen ganz besonders wichtig ist und immer wieder auffällt, ist die Beschreibung der Ursache und die Definition der Maßnahme. Ja. Wir wissen heute.
Maßnahme, Sensibilisierung von Mitarbeitern oder Schulung.
Erneute Unterweisung. Ne? Ja. Wir wissen
weißt
ja
du,
heute.
Weißt du sofort, die haben sich keine Mühe gegeben.
Genau, dann ist es nämlich so, alle kommen rein in die Unfallanalyse und jeder sagt so, ich weiß schon, warum es passiert ist. Ich weiß schon, warum es passiert ist. Jeder weiß, warum es passiert ist und man muss sich dann halt noch zusammensetzen.
Aber also die Frage ist ja oftmals, wenn du weißt, warum es passiert ist, warum hast du vorher nichts gemacht?
Ja. Wir wissen ja heute, dass 90%, ne, ob es jetzt 80-90% der Unfälle sind irgendwie verhaltensbedingt. Nicht nur das Verhalten des Mitarbeiters, sondern ganz das wichtig. Verhalten aller. Also ganz das wichtig. Verhalten aller in diesem kompletten, in dieser Organisation.
Bevor die ersten Herzinfarkt kriegen, ist ganz was wichtig. Auch Führungskräfte sind Menschen.
Auch genau, auch ein Konstrukteur ist ein Mensch. Ne? Ja. Also, und das führt natürlich dazu, dass in der Ursache dann oft in den Unfallanalysen drinsteht, Mitarbeiter war nicht aufmerksam.
Ja.
Also fehlende Aufmerksamkeit, fehlende Sensibilisierung, keine Ahnung, falsche Einschätzung von Risiken. Also irgendwas, was quasi im Kopf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit stattfindet. Und dann steht da als Maßnahme nachher drin, erneute Sensibilisierung, erneute Unterweisung. Ne? Und wenn du jetzt gerade im Auto sitzt oder im Rechner oder wo auch immer und schmunzeln musst, ne, dann bin ich mir sicher, hast du das auch schon genauso, ist dir das genauso schon aufgefallen. Was ist die Herausforderung daran oder das Problem? Du hast gerade schon gesagt, da hat man sich einfach keine Mühe gegeben. Ich finde, das passt schon ganz gut. Ne? Man ist, wir hören ganz, ganz oft, hören viele Unfallanalysen an der Stelle auf. Erneute Sensibilisierung, erneute Unterweisung. Und dann gehen wir mit unseren Kunden aber immer hin und fragen dann, was eigentlich aus meiner Sicht jedes Unternehmen machen sollte. Was ist denn jetzt, also da, wo der Unfall passiert ist, da war das ja auch vorher schon bekannt, dass das unsicher ist. Also sehen wir jetzt mal eingreifen in eine Maschine. Wurde eine Maschine eingegriffen, hatten wir zuletzt. Wurde eine Maschine eingegriffen, dann ist es zu einem Beinahe-Unfall gekommen. Ne? Also es hätte tödlich enden können, aber ist Gott sei Dank gut gegangen. Und dann steht da am Ende des Tages erneute Unterweisung drin. Und da muss man doch die Frage stellen, was ist denn jetzt anders nach erneuter Unterweisung zu vorher?
Ja.
Auch vorher waren die unterwiesen. Auch vorher war bekannt, dass das so nicht okay ist. Dass das nicht erlaubt ist.
Ja, das ist der spannende Punkt. Ne? Wenn du über Verhalten sprichst, und dann mag sich ein oder andere ein bisschen echauffieren dran, aber das Verhalten beginnt ja auch in der Verkettung. Ne? Das heißt, selbst die Führungskraft, die das vielleicht duldet, ja, das ist ja auch ein Verhalten der Führungskraft.
Ja.
Ein Verhalten des Menschen, der das duldet,
ja.
Der das weiß oder der vielleicht den Prozess so gestaltet, wo er weiß, 90% Sicherheit, ja, ist auch okay. Und 100% gibt es ja sowieso nicht, ne? Aber zumindest der ist auch ein bisschen in Kauf nimmt, dass der Prozess nicht sicher ist. Ob vielleicht auch, weil er es nicht weiß. Ja? Aber wir wissen ja auch, deswegen wir sagen, ein hoher Anteil des Verhaltensbedingungen ist ja meist immer eine Verkettung. Es ist ja nicht immer diese eine Person. Und das ist ja, was ich auch oftmals sage, bei einem tödlichen Arbeitsunfall bei meinem damaligen Arbeitgeber, dieser Impuls auch mit Wandelwerker, dieser Antrieb, das war ja auch eine Verkettung.
Ja.
Es ist doch ganz, ganz selten, dass es nur eine Person ist.
Ja.
also sensibilisieren, allein da sieht man schon, es kann gar nicht funktionieren.
Nee,
weil warum macht er das?
Ja.
Wer hat dann vorher nicht reagiert, die Frage? Ja. Haben die Kollegen nicht reagiert, die es gesehen haben? Herzlichen Glückwunsch, das ist doch ein Kulturthema.
Ja.
Du hast keine gute Fehlerkultur.
Alle anderen vorher auch so gemacht, ja. Ne? Weil ja. Nur der Arme, den es getroffen hat.
Ja, also die Führungskraft, also noch ein Führungsproblem zu dem Thema Kultur.
Ja.
Ist die Maschine nicht sicher? Hast du noch ein Thema mit der Maschinensicherheit? Es sind ja so viele Themen, allein wenn man nur diese drei Punkte, die ja definitiv nicht abschließend sind, sich mal anschaut, warum jemand irgendwo reinfassen kann, ohne das Beispiel jetzt genau zu kennen, ja, zeigt ja schon, es kann halt nicht am Ende des Tages rauskommen, nochmal unterweisen. Die Jahresunterweisung hat nicht funktioniert, nochmal unterweisen. Mit der PowerPoint-Schlacht, Monolog und sensibilisieren. Das kann es am Ende des Tages nicht sein.
Mhm. Genau. Und das ist aber, da hören einfach die meisten auf, ne? Und wenn wir dann, und dann ist Aufgabe des Unternehmens, wir wollen ja eine Kulturstufe 3, in eine Haltungskultur, ne, lernende Organisation, ne? Vielleicht auch sogar vier. Und dann muss doch in diesem Team, und damit meine ich nicht der Verunfallte, die Führungskraft und die SIFA und BR, sondern dieses Team, was diesen Arbeitsprozess jeden Tag macht, die müssen sich doch die Frage mit der Frage auseinandersetzen, wie stellen wir sicher, dass dieses Verhalten so nicht wieder vorkommt? Und damit ist es halt einfach mit einer nochmal sagen nicht getan, weil dann wissen wir alle, das dauert 3 Tage, dann wird das Verhalten genau so wieder gemacht, weil es einen Grund hatte, dass es so gemacht wird. Ja. Und diese Frage kann nicht sein oder die Antwort auf diese Frage kann einfach nicht sein, ja, wir halten uns alle dran. Weil dann, wenn das so einfach wäre, hätten es vorher auch schon alle gemacht. Ne? Sondern die Frage, ne, wie schaffen wir es? Wie stellen wir sicher, dass das so funktioniert? Ist das die Veränderung des Prozesses, weil der da was gesucht hat? Ist das ein anderer Stillstandrhythmus? Ist das das Schild, was da steht, du Idiot, wirst da jetzt doch nicht reinreifen, Zwinker, Smiley, weil das Team aufgehängt hat? Ist es ein BBS-Ansatz, zu sagen, so einmal im Tag, ne, schauen wir alle drauf, dass derjenige, der da gerade ist, dann auch ein kurzes Feedback bekommt, dass wir uns da sicher dran halten? Es gibt ja ganz, ganz viele Varianten, die da möglich sind. Ne? Aber die Frage, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie stellen wir sicher, dass dieses Verhalten nicht wieder vorkommt, darauf kann die Antwort nicht sein, wir halten uns einfach alle dran und wir unterweisen erneut. Und das kann nur in diesem Team passieren.
Das macht es ja auch ganz deutlich, auch hier wieder, wie viel Wechselwirkung es eigentlich gibt. Ne? Mhm. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich schaue mir an, welches Tool nutze ich, wenn wir vielleicht mal gleich raufgucken können, welche Etappen man nehmen kann, ne? Wie man es einschränken muss, welches Tool nutze ich. Aber ich kann das beste Tool haben, um Unfallanalysen zu betreiben, wenn trotzdem das Mindset da ist, dass es immer einen Schuldigen geben muss und dieser Schuldige immer irgendein Idiot ist, ja, Denkweise von anderen Leuten, so, und da man was passieren muss,
ja,
dann nutzt mir das Tool gar nichts, weil die damit genauso arbeiten.
Ja.
Und deswegen ist ja, was du sagst, ne, wenn wir mit unseren Kunden daran arbeiten, geht ja schon oftmals einiges vorher im Rahmen der Strategieumsetzung.
Ja.
Da haben wir ja schon mit den Führungskräften zum Beispiel gearbeitet, da haben wir mit Sicherheitsbeauftragten gearbeitet, da haben wir mit dem Betriebsrat teilweise auch gearbeitet, mit den Fachkräften, teilweise mit den Mitarbeitern selbst, um halt dieses Umdenken zu schaffen. Ohne ein Umdenken anzustoßen, kannst du das beste Tool irgendwo implementieren wollen.
Ja.
Es wird am Ende des Tages, wie so viele Sachen, nicht nachhaltig sein.
Ja, und ich finde, daran sieht man auch immer, wie sehr wir in dieser Kulturstufe 2 feststecken. Die Unfallanalyse, so wie wir sie jetzt gerade am Anfang besprochen haben, ist ganz systematisches Tool der Kulturstufe 2. Und wir hören an dieser Stelle in dieser Unfallanalyse auf mit der verhaltensorientierten Maßnahme, quasi mit Gänsefüßchen, Unterweisung. Wir schaffen es aber gedanklich nicht, also in unserem Mindset, SIFA, Führungskräfte, ganzes Unternehmen, wir schaffen es nicht, diesen Schritt in eine Beteiligungshaltungskultur zu gehen. Da hören die meisten Unternehmen hören an dieser Stelle auf. Und wir stecken selbst mit dem Gedanken in dieser Unfallanalyse, bleiben wir einfach ganz, ganz fest noch in dieser Kulturstufe 2 stecken. Und dieser Sprung, ne, der fällt, und daran finde ich, daran fällt das immer besonders auf, Unfallanalyse, weil sie einfach, wir bleiben dort an dieser Kulturstufe 2 Schranke irgendwie stehen. Und diesen Schritt zu gehen, das ist aber unbedingt erforderlich, wenn wir in eine Beteiligungs-, in eine Haltungskultur hinein wollen, in einer Sicherheitskultur.
Ja, definitiv. Ich glaube halt auch die Sorge, was du zu Beginn angesprochen hast, ne, dass zu viel Aufwand übers Ziel hinausschießen mit den Maßnahmen. Und ich glaube, hier braucht es eine ordentliche Staffelung, wo man sich Gedanken machen muss, was mache ich wann. Ja, egal, ob es jetzt eine Root-Cause-Analyse ist oder Ishikawa, 5W, was auch immer, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, auch hier gibt es nicht die eine richtige Lösung, wie immer im Leben. Wir müssen Unternehmen auch ihren Weg finden. Der FC Bauer hat da ein paar Leitfäden rausgegeben.
Das kann man schon empfehlen. Ne? Ja, also guckt euch mal den Bauer-Leitfaden an zur Unfallanalyse. Genau. Da sind fast alle Unfallanalysen-Methodiken drin. Und da kann man für sich als Unternehmen schauen, was passt am besten für mich.
Genau, ja. Also kann man gerne auch verlinken im Podcast zu Bauer. Die haben sich ja Gedanken gemacht. Die haben ja Pro und Contra bewertet. Ja. Das heißt, wir haben damals auch, als wir uns die Gedanken gemacht haben, wie können wir Unfälle besser analysieren, genau daran auch orientiert. Uns die Frage gestellt, was können wir nutzen, was passt zu uns als Familienunternehmen im Mittelstand, was ist da geeignet, das muss nicht zwangsläufig auch zu einem Konzern passen an der Stelle. Ja. Ja, also was können wir nutzen? So, und dann wird eigentlich relativ schnell klar, nachdem was ich für eine Vorgehensweise wähle, dass es halt nicht Sinn macht, das bei einem bestimmten Papier zu machen.
Ja.
Also muss man halt schon gucken, was folgt daraus, auch in der Kommunikationsfluss. Ja. So, und wir haben es dann mal so gemacht und so machen wir es mit einigen Kunden, ne, haben wir heute erst auch gemacht, zu teilen, okay, wir haben halt so drei Gruppierungen, die halt unterschiedliche Ausmaße haben. Ja, einmal habe ich bei Nahunfall, ihr misst, nennst es, wie du willst, ja, und einen Arbeitsunfall mit geringem Potenzial, vielleicht nur ein Pflaster statt ein Papier, ne. Ich habe ein mittleres Risiko, sowohl bei Nahunfall und Arbeitsunfall, ich habe ein hohes Potenzial. Und danach kann ich ja schon stoffen, was mache ich? Ich muss ja die ganze Kavallerie nicht losschicken, die ich bei dem Großen brauche, wo ich mir wirklich intensiv Zeit nehmen sollte, ja, sowohl bei Nahunfall als auch Arbeitsunfall, ganz wichtig. Die brauche ich nicht losschicken, wenn ich ins Papier geschnitten habe.
Nee.
Das kannst du keiner erklären.
Nee. Ja. Ja, und dann ist wieder hier der Arbeitsschutz. Ne?
Ja.
Das ist wieder völlig unnötig.
Das ist so viel Geld,
was wir da machen.
Den Papierschnitt. Dann verlieren wir wieder an Stellenwert und Sichtweise.
Ich möchte gerne einen Punkt noch aufgreifen, den du jetzt auch mit erwähnt hast am Rande. Und zwar die Methodik selbst. Ne? Ich erlebe schon in den Unfallanalysen ganz, ganz häufig, wir haben jetzt zuletzt mit dem Energieversorger auch diesen Prozess der Unfallanalyse auch mit den Sievers nochmal neu gemacht, die meisten Unfallanalysen sind nicht so richtig strukturiert. Und zwar in einem ganz besonderen Punkt. Eine Unfallanalyse sollte so aufgebaut sein, dass im ersten Schritt einmal ganz sachlogisch in der wirklichen Reihenfolge, wie was passiert ist, nur aufgeschrieben wird. Also nur aufgeschrieben, was es wann wie passiert. Und zwar auch mit einem zeitlichen, mit einer einem Zeitstempel. Ne? Also sozusagen, wann ist was passiert.
Chronologischen Ablauf.
Chronologischer. Um es in zwei Worten zu sagen, chronologischer Ablauf. Und häufig ist es so, dieser Schritt wird oft nicht gemacht. Also dieses wirklich aufzuschreiben, einfach nur die Fakten zu checken in einem chronologischen Ablauf wird häufig nicht gemacht. Sondern wir gehen sofort in den Schritt der Analyse. Also wir bewerten sofort. Und dieses Faktensammeln, und deshalb ist auch dieser Bauerleitfaden nochmal sehr, sehr gut als Empfehlung. Da steht das auch sehr explizit und sehr, sehr konkret nochmal drin. Ihr müsst, also der erste Schritt in der Unfallanalyse ist die reine Faktensammlung. Und dazu gehört alles. Alles. Dazu gehört die Gefährdungsbeurteilung, wird oft nicht verbessert nach der Unfallanalyse. Dazu gehört der Schweißerschein der Fremdfirma. Hat die den gültigen Schweißerschein oder haben wir da eine Fremdfirma eingeholt, die beispielsweise gar keinen hat? Erlaubnisschein hast du eben schon angesprochen, ne? Qualifizierung generell, wie ist die Fremdfirma mit reingekommen? Ne? Also oft hört eben auch dieses Faktensammeln bei, ich sag mal, den ersten zwei, drei Punkten auf. Ne? Also auch da deutlich tiefer mit reinzugehen und zu schauen, wo haben wir auch systematisch Herausforderungen, wie beispielsweise beim Einkauf oder mit dem Einkauf, ne? Welche Fremdfirma überhaupt reinkommt. Und dieser erster Schritt ist nur Faktensammeln. Nur Fakten sammeln, chronologischen Ablauf darstellen und dann erst, danach erst in die Bewertung gehen und die richtigen Fragen zu stellen, um dann Stück für Stück eine Bewertung nachher zu machen. Aber das ist nicht der erste Schritt.
Machst du diesen ersten Schritt auch bei dem Papierschnitt?
Der chronologische Ablauf für den Schnitt sein Papier? Nein, Mann, natürlich nicht. Für all diejenigen, die das jetzt denken, natürlich nicht. Es geht jetzt um Ereignisse mit hohem Potenzial. Sowohl Arbeitsunfälle als auch bei Nahunfälle. Oder ein hohes Potenzial kann beispielsweise auch sein, wenn Fremdfirmen mit im Spiel sind. Ne? Auch da kann sich ein hohes Potenzial daraus ergeben.
Wahrscheinlich oftmals das Gefahrenpotenzial, wenn Fremdfirmen im Spiel sind.
Aber das ist ja das, was du eben angesprochen hast. Das muss dann jedes Unternehmen für sich definieren. Ne? Wir hatten das seinerzeit bei meinem alten Arbeitgeber auch. Ne? Wir hatten Kriterien definiert. Wenn die involviert waren, wie zum Beispiel ne, Explosionsgefahr oder mögliche Explosionsgefahr, dass dann einfach, wenn dieses Gefahrenpotenzial erfüllt war oder höher war, dass dann eine erweiterte Analyse oder eine moderierte Analyse durchzuführen ist. Ne? Und die ist aus meiner Sicht ist eine moderierte Analyse immer durch die SIFA durchzuführen. Da wird jetzt auch der eine oder andere sagen, ja wieso oder nein. Ich sehe das bei der SIFA. Eine moderierte, objektive Analyse sollte bei der SIFA liegen.
Ja, das will ich noch schreiben. Also ich genauso. Also wer, wenn nicht dort, wo dann? Ne, weil da ist die Fachkompetenz, das können wir beim Thema moderieren. Das müssen die meisten, glaube ich, noch lernen oder sich weiterbilden, weil es ja kein richtiger Bestandteil ist der Ausbildung. Meines Wissens zumindest.
Mittlerweile soll das gerne drin sein.
Ja. Ja, schon ein bisschen her bei mir. Aber es gehört dazu.
Ja, und die SIFA ist nicht Beisitzer, ne? Ja. In solchen Veranstaltungen. Für mich ist die SIFA. Und
vor allem sind nicht Kläger.
Kläger und Beisitzer, ja. Sondern sie muss das moderieren. Und zwar mit einer hohen Fachkompetenz und Moderationskompetenz, ne? Mit Feingefühl, die richtigen Fragen zu stellen. Und auch da hat die Bauer richtig gute Fragen, die man dafür nutzen kann. So, jetzt haben wir einmal Prozess allgemein. Unfallanalyse, also Ereignis, also was ist als Ursache mit drin und was ist die Maßnahme daraus folgend? Wir haben ganz kurz einmal darüber gesprochen, dass wir strukturierte Analyse machen müssen, methodisch, also methodisch aufbauend und erst eben auch Fakten sammeln müssen, bevor wir einsteigen in die Bewertung. Hast du noch einen Punkt?
Ich glaube, das passt zur Unfallanalyse aus meiner Sicht, um einen kurzen Umschlag zu machen. Das ist das Thema sehr umfassend. Da kannst du darüber jetzt einen eigenen Online-Kurs trainieren. Ja,
ja, das
musst du gerade Trainings machen. Ich glaube, für den Umschlag des Podcasts passt das, glaube ich. Und wieder, es zeigt da wirklich dieses eine Thema. Es ist halt nicht nur dieses Tool.
Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Es ist egal, mit welchem Tool ihr das macht. Es kommt auf viel, viel mehr Dinge an, als die Auswahl eures methodischen Tools.
Und das wird auch da meines Erachtens viel zu oft vergessen. Ne? Also es wird gesagt, wir haben zu viele Unfälle. Wir müssen besser analysieren.
Ah, einen Punkt habe ich noch.
Dann kommt einer an und sagt, okay, ich habe ein gutes Tool. Ja, mir das Tool eingeführt. Immer das Gleiche, immer das gleiche Problem.
Ja, ein Punkt, den hatte ich mir noch mit aufgeschrieben, und zwar das Thema Kommunikation. Kommunikation aus Unfällen heraus.
Ja, das stimmt.
Der ist noch wichtig. Grundsätzlich stehen wir auf der Seite der präventiven Sicherheitskultur und wir wollen mehr den Blick nach vorne machen als zurück. Dennoch ist es natürlich wichtig, dass, wenn etwas passiert ist, dass wir auch darüber sprechen, ne? Und dass wir auch anderen Bereichen diese Erkenntnisse, diese Learnings mitteilen, ne? Und einen guten, strukturierten Kommunikationsprozess auch zu Ereignissen mit aufsetzen.
Ich habe mal ein Zitat, ich weiß nicht, wer das war, von schon ein bisschen älter. Ein Unfall passiert ist ja eins, ja? Dumm ist es nur, wenn es sich wiederholt. Und das Wiederholen kann man ja auch weitestgehend ausschließen, indem ich einfach wirklich, wie du schon sagst, in die Kommunikation gehe, eine ordentliche Analyse habe, eine ordentliche Nachbereitung habe und Kommunikation. Ob es so ein eines Report ist oder was auch immer, wie das Ding heißt.
One-Pager,
ganz egal. So, es muss etwas geben, auch hier, es muss nicht beim Papierschnitt sein, aber wenn ich so in dem mittleren Risiko bin oder gerade auch High Potential, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht zwingend erforderlich, nach Unfällen das auch auszuspielen.
Ja. Wir denken immer, wir haben jetzt vor kurzem erst noch gedacht, dass das ja eigentlich in allen Unternehmen mittlerweile etabliert sein soll, dass es zumindest einen One-Pager gibt, aber ist gar nicht. Also das gehört aus meiner Sicht zum Handwerkszeug des Arbeitsschutzes. Es braucht eine Unfallnachkommunikation.
Und zwar eine ordentliche. Also ordentlich meine ich, es braucht nicht, dass eine E-Mail rausgeht, gerade einen Arbeitsunfall. Da geht nochmal eine E-Mail raus mit einem One-Pager, wo noch Fragen drauf sind.
Ja.
Und dann geht das finale Ding raus. Das müssen wir nichts vormachen. Das liest kein Mensch.
Ja.
Ja, also das wäre schön, durch die rosarote Brille zu glauben, dass das, wenn das ein paar Mal passiert im Jahr, dass sich drei E-Mails und drei Dokumente angucken zum selben Ereignis, wird faktisch nicht passieren bei der Mehrheit. Deswegen überlegt euch lieber selbst, wir können jetzt gut kommunizieren, indem ihr euch fragt, was war die Ursache, was können wir tun, dass es nicht mehr passiert, was lernen wir daraus? Also welche Maßnahmen haben wir ergriffen und was lernen wir daraus? Und drei Steps. Noch ein Bild hingemacht, dass alle wissen, worum geht's. Und dann aber bitte nicht einfach nur rausballern und sagen, das war's, liebe Führungskräfte, macht mal. Sondern auch hier braucht es ja wieder etwas für die Führungskräfte, die es noch nie gemacht haben. Ein Leitfaden, ein Handlungsleitfaden. Ja. Und auch da eigentlich wieder muss eigentlich ein Teil von einem Training sein, den Führungskräften zu zeigen, so geht das.
Ja.
Weil wo sollen die es wieder können? Ja. Ja, weil die Führungskräfte sind. Ist kein Grund dafür. Also die Kommunikation ist vollkommen richtig, dass du den noch eingeworfen hast. Die ist, glaube ich, elementar. Du kannst die beste Analyse machen in deinem Bereich. Danach weiß keiner. Du hast vergleichbare Arbeitsplätze. Wenn nichts mal passiert, dann heißt es, wir hätten noch mal darüber gesprochen, weil wir haben es auch schon gehabt.
Ja.
Nur das passiert ganz, ganz oft noch in Deutschland und darüber hinaus.
Und jetzt können wir vielleicht noch einen letzten noch mit reinbringen. Lernt aus euren Ereignissen. Lernt bitte daraus. Na, und das klingt jetzt erstmal total einfach, weil das mache ich dann ja, wenn ich es einmal kommuniziere. Aber guckt euch doch in den letzten 3 Jahren mal eure Schwerpunkte an. Und nicht nur Schwerpunkte im Sinne von Unfällen, ne, was ist passiert, sondern auch Zeiten. Ich habe heute mit einem Unternehmen gesprochen oder gestern. Da hieß es, wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr haben wir immer die meisten Unfälle. Dann denke ich mir, dann steckt ja das Präventionsherz in mir. Okay, und was habt ihr jetzt schon dafür getan, dass das nicht wiederkommt? Und dann kommt ganz oft die Antwort, ja, noch nicht so richtig viel. Ja. Oder wir haben jedes Jahr ganz viele Handverletzungen. Ja, und was habt ihr denn dieses Jahr dafür getan, dass die Handverletzungen systematisch weniger werden? Und dann kommt auch oft nichts. Also lernt daraus. Weil am Ende des Tages ist es ganz oft so, es ist ein in sich geschlossenes System. Klar werden mal ein paar Führungskräfte ausgetauscht, ein paar Mitarbeiter ausgetauscht. Aber in vielen Fabrikhallen wird heute genau das Gleiche hergestellt wie vor 10 oder 20 Jahren. Also in sich, ne, vergleichbare, klar bessere Anlagen und so, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber in sich kommt es da zu wiederkehrenden Situationen und wiederkehrenden Ereignissen. Und es ist oft eine Frage der statistischen Wahrscheinlichkeit, wann diese Art von Unfall wieder passiert. Und das zu lernen und daraus was mitzunehmen, um einfach präventiv zu agieren, das ist der letzte Punkt, den ich jetzt hier zum Thema Unfallanalyse mitgebe.
Ja, und du hörst es ja, wie gesagt, ne, sind wirklich mehrere Themen, die zusammengreifen müssen. Es ist nicht nur das Tool der Analyse, es ist dann auch das Tool der Kommunikation, es ist das Training der Führungskräfte, die es kommunizieren müssen, es ist das Training der Führungskräfte, die aber auch die Analysen machen müssen. Also es ist wirklich ein bisschen umfassender. Und von daher ist mal diese, ich schüttel mal jemals aus dem Arm, nicht das Richtige. Und wenn du sagst, ey, ich möchte, das eine von den Baustellen, die wir haben in der Sicherheitskultur, ein Punkt, wir haben mehrere darüber gesprochen. Ich glaube, dann sind wir mit unserer Erfahrung, und du hörst ja den Podcast vielleicht nicht zum ersten Mal, so ein bisschen länger, du hast dir selbst schon ein Bild gemacht. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann machst du es ja nicht ohne Grund. Dann weißt du wahrscheinlich, wie der richtige Ansprechpartner sind an der Stelle. Geh auf unsere Website, geh auf www.wandelwerker.com/termin, buch dir jetzt dein unverbindliches Erstgespräch, lass uns kennenlernen, lass uns auf deine Herausforderungen schauen, die du aktuell hast im Unternehmen, punkto Arbeitsschutz. Und ich denke, wir werden hier der Erfahrung nach den meisten auch Lösungen finden und auch dir helfen können, Unfallzahlen nachhaltig zu reduzieren. Ansonsten, wenn wir uns nicht telefonisch hören sollten, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.